Die europäische Expansion und die koloniale Durchdringung des Südens im 19. Jahrhundert verläuft ja ziemlich zeitgleich mit der Entstehung der Ethnologie als Wissenschaft. Gibt es da Zusammenhänge?
Ethnologen selber verweisen bei der Frage immer gern darauf, dass ihre wissenschaftlichen Vereinigungen etwa um 1840, 1850 gegründet wurden, also gerade in Bezug auf Deutschland eine Weile bevor Deutschland ins koloniale Geschehen eingegriffen hat. Andererseits muss man eindeutig sagen, dass der Aufschwung dieser ethnologischen Wissenschaft und vor allen Dingen ihre Art und Weise, Material zu beschaffen und das auch in großen Mengen ohne den Kolonialismus eigentlich nicht denkbar ist. Dass der Kolonialismus sozusagen die Entstehungsbedingung dafür ist, dass Ethnologie dann tatsächlich zu der eigenen Wissenschaft geworden ist, die sie dann zumindest ab 1920 tatsächlich ist.
Andersrum kann man auch sagen, dass die Ethnologie dann den Kolonialismus gestützt hat?
Also ich selber sehe das eigentlich als völlig unentwirrbares Geflecht. Bezogen wird sich immer auf große Forschungsreisende, vom Kapitän Cook, der auch hier bekannt ist, mal angefangen. Also Kapitäne, die in eigener Mission sich als Wissenschaftler betätigt haben, zu erkunden, was denn dort für Völkchen an den Küsten leben. Das war von Anfang an ein Gewaltverhältnis. Die kamen mit ihren Schiffen und ihren Gewehren und haben dort dann zum Beispiel Tauschverhältnisse oder Einkaufsverhältnisse entwickelt, wie man denn nun an Gegenstände kommt, die diese Völkchen charakterisieren sollten. Das ist schon lange vor dem Kolonialismus ein Gewaltverhältnis gewesen und der Kolonialismus selber hat dann in allen Ländern, die Kolonialmächte waren, denjenigen, die diese Wissenschaft dann als Wissenschaft fortgeführt haben, Möglichkeiten eröffnet, die vorher so noch nie da waren. Also gerade für die deutsche Ethnologie kann man sagen, dass sie ab 1905, also nachdem die deutschen Kolonien weitgehend befriedet waren, in etwa zum Beispiel im Berliner Museum sind zwischen 1905 und 1917 400% mehr an ethnografischen Gegenständen eingelaufen als in den Zeiten, als es noch nicht befriedet war.
Die deutschen Ethnologen haben sich ja anfangs eher noch zurückhaltend gezeigt gegenüber dem Kolonialismus.
Tatsache ist, dass die deutschen Ethnologen in ihrer Mehrheit in den Museen saßen, von dort Sammelanleitungen verfasst haben, die dann an alle möglichen Menschen in den Kolonien, seien es Händler, Soldaten, Missionare, geschickt worden sind, sehr akribisch verfasst, was sie denn alles brauchen von den dort lebenden Menschen. Seien es Gebrauchsgegenstände, seien es Körperteile, seien es Kunstgegenstände. Selber gefahren sind nur sehr wenige deutsche Ethnologen in der deutschen Kolonialzeit. Und darauf bezieht sich dann immer diese rückblickende Einschätzung. Die aber gefahren sind, da gibt es welche, wie zum Beispiel Richard Turnwald, der dann dort vor Ort von dem dortigen deutschen Gouverneur sehr wohl in die Pflicht genommen wurde. Er solle doch mithelfen aufzuklären, warum denn die einheimische Bevölkerung auf dieser Südseeinsel so schnell stirbt, weil sie als Arbeitskräfte dann für die deutsche Plantagenwirtschaft nicht mehr greifbar sind. Und insofern war derjenige, der dann als Ethnologe dort war, vor Ort sehr wohl mit Fragen der kolonialen Wirklichkeit befasst.
Gab es dann nicht auf der anderen Seite diese Gegenbewegung dazu, dass die Ethnologen auch ein bisschen Angst hatten um ihr Forschungsobjekt, ne, die unberührten Völker in Afrika oder in der Südsee?
Also was sehr schnell aufkam, war ein neuer wissenschaftlicher Begriff, das ist der des Kulturwandels. Also man hat gesehen, dass nach dem Zusammenprall mit dem Kolonialismus die Menschen dort, wenn überhaupt, nicht mehr so weitergelebt haben wie vorher. Und das wurde dann als Kulturwandel untersucht. Angst, also von deutscher Seite zum Beispiel vor der Entstehung des Stehkragen-Neger-Typus, ist nur mal ein Beispiel, also ein europäisierter Neger, den man so nicht haben wollte, war im Grunde der eurozentrische Herrschaftsblick auf die minderbegabte Rassen, die man irgendwie einhegen solle und möglichst nicht zu nah an sich heranlassen kommen soll.
Also es gibt eigentlich keine Ansätze, dass sich die Ethnologie dem Kolonialismus gegenüber kritisch gezeigt hätte.
Also in der deutschen Ethnologiegeschichte fängt das frühestens 1970 an. Es gibt in Frankreich Beispiele schon 1930, wo mitreisende Ethnologen diese Art von Raub kritisieren. In Deutschland selber wird das noch in den 1960er mit wissenschaftlichen Terminologie wie als kulturgeschichtlich normales interethnisches Kontaktverhalten gerechtfertigt.
Zeit. Zeitweise spielt ja auch die biologische Anthropologie eine Rolle in der Ethnologie.
Die Fachgeschichte versucht das auch immer gern auseinanderzuschreiben. In der Zeit, wo das entsteht, etwa kurz nach dem 19. Jahrhundert, ist die Trennschärfe zwischen Ethnologie und Anthropologie noch nicht so groß, dass man das so einfach tun könnte. Also Eugen Fischer mit seiner berühmt gewordenen Studie über die Mischlingsbevölkerung in Rehoboth, im damaligen Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia, hat sich selber als Völkerkunde genauso gefühlt wie als Anthropologe auch, obwohl es reine anthropologische Studien waren.
Wie verhielt sich denn die deutsche Ethnologie nach 1919, also nach dem Verlust der Kolonien?
Es ist schwierig, da die deutsche Ethnologie über einen Kamm zu scheren. Aber es gibt eindeutig Hinwendungen, dass mehr als zuvor Rassentheorien im Umlauf waren und auch wichtig genommen wurden, dass ein Teil der deutschen Ethnologen es für normal gehalten haben, dann am eigenen germanischen Rassenkörper Forschungen durchzuführen, wie zum Beispiel in Polen. Also versucht wurde, die deutsche Rasse gegen andere abzugrenzen. Das, was sie vorher in der Südsee gemacht hatten, wo sie dann Schwarze gegen Halbbraune abgegrenzt haben, wurde dann auf deutschem Boden weitergeführt. Schon im Ersten Weltkrieg wurden Rassenuntersuchungen an Kriegsgefangenen in deutschen Kriegsgefangenenlagern durchgeführt von Anthropologen, die aber bis 1945 dann zum Beispiel Leiter waren eines Instituts für Völker- und Rassenkunde, wie Ethnologie ohnehin unter diesem Logo firmiert hat.
Wie verhielt sich denn die Ethnologie im Nationalsozialismus?
Also ein Teil hat, wie gesagt, diese selbstbezogene Forschung am deutschen Volk durchgeführt. Andere haben die Traditionslinien weitergepflegt. Man ist auch viel noch gereist nach Afrika oder in die Südsee. Und es gab eine, allerdings auch relativ kleine Tendenz, die das Objekt der Völkerkunde gemäß den NS-Kriegszielen im Osten ausgemacht hat und dann Grenzfragen des deutschen Volkstums zum polnischen zum Beispiel versucht hat, theoretisch zu erörtern unter Stichworten wie Assimilation, Umvolkung, Volkwerdung oder Ähnlichem. Das große Projekt deutscher Völkerkunde war ab etwa 1938, 39 unter dem Signum, das gedacht wurde, der Krieg wird gewonnen und man erhält seine Kolonien zurück, dass daran gearbeitet wurde, diese Rekolonialisierung wissenschaftlich vorzubereiten. In einigen Schriftgut ist zu lesen, man müsse in den neu zu erwerbenden Kolonien auf jeden Fall eine andere Politik machen wie Frankreich, keine Assimilation und keine Rassenmischung, sondern eher eine Politik wie die Briten, allerdings besser, wozu der Deutsche auch besonders berufen ist, weil er gleichzeitig Kamerad und Herr sein könne.
Wie verhielt sich denn die Ethnologie in Deutschland nach 1945 zum Kolonialismus und zur kolonialen Vergangenheit?
Auf lauter werdende Kolonialismuskritik auch in den eigenen Reihen, die natürlich zusammenhängt mit den dann ansteigenden Dekolonialisierungskriegen, so reagiert, dass sie sagt, Kolonialismus ist sozusagen dem Menschen natürlich beigegeben und im Grunde sei das ja jetzt domestiziert. Und das wurde erst in den, also nachdem quasi die Generation von Völkerkundlern aus biologischen Gründen nicht mehr im Amt war, etwa Ende der 60er, 70er Jahre hat sich das verändert.
Wie ist heute der Umgang damit?
Soweit ich sehe, gerade umgekehrt, dass man durchaus schuldbewusst ist, aber dadurch auf eine andere Art und Weise ein merkwürdiges Verhältnis zu seinen Forschungsobjekten pflegt, also dass man immer versucht, schützend in deren Entwicklung einzugreifen.